Die Sicherheit unserer Bürger steht an erster Stelle. Die Leute werden an Tag 1 werden sie abgeschoben. Wir werden die Grenzen zumachen. Das Einzige, woran es scheitert, ist der politische Wille bislang. Ich möchte diese Menschen in diesem Land nicht haben. Die AfD wird überall mitstimmen, um einen politischen Wandel in diesem Land herbeizuführen. Wir wurden als Ungeimpfte wie Hunde auf die Straße gesetzt, durften nicht mehr in Läden gehen. Unter einer AfD-Regierung würden wir sofort aus der WHO austreten. Wir würden aus dem Pariser Klimaabkommen ausscheiden. Wir würden unter einer AfD-geführten Regierung würden wir aus dem EU-Asylsystem austreten. Wenn der politische Wille da ist, dann kann man diese Dinge tun. Man muss sie nur tun wollen. Das, was wir für das Klima rausschießen, für diese total bescheuerte, nicht funktionierende Energiewende, für Migranten, für unser Sozialsystem an Sozialhilfeempfänger, die nie eingezahlt haben, die sollen wir bitte nicht kommen mit irgendwelchen Gegenfinanzierungen. Fangen wir doch mal da an, das alles zusammenzustreichen und dann kann man auch die Menschen entlasten.
Sehr geehrte Frau Dr. Alice Weidel, es freut mich sehr, dass Sie sich mitten im Intensivwahlkampf jetzt rausgenommen haben, dass wir ein grundsätzliches Gespräch über die drängenden Fragen der Zeit führen können. Danke für Ihre Zeit.
Danke, dass Sie da sind, Herr Magnet.
Die alles entscheidende oder die alles überschattende Frage aktuell ist, wie geht man mit der Massenmigration um? Nach der entsetzlichen Mordtat von Aschaffenburg dreht sich aktuell politisch scheinbar alles darum. Jetzt einmal unabhängig von der Bundestagswoche, den Anträgen am Mittwoch, was würden Sie denn tun, wenn Sie tun könnten, wie Sie wollten? Sie haben gesagt, Sie wollen keine toten Kinder mehr betrauern. Was wäre denn Ihr Konzept? Sie haben wiederholt von Remigration in letzter Zeit gesprochen. Wie könnte, wie müsste man das praktisch anlegen, unabhängig der politischen Möglichkeiten?
Die Menschen in diesem Land wollen Sicherheit und sie wollen Wohlstand. Und die Sicherheit in diesem Land wurde untergraben in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich, 2 Jahrzehnten vor allen Dingen. Die CDU hat die Sicherheit in unserem Land untergraben, indem sie die Grenzen geöffnet hat unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel und weiter offen gehalten hat. Und sie hat die Sicherheit dahingehend untergraben, dass sie in den Länderregierungen nicht abgeschoben hat. In Deutschland ist es so, dass Abschiebungen Ländersache sind. Und dort verzeichnet vor allen Dingen Bayern unter Markus Söder die niedrigsten Abschieberaten. Das muss man eben auch wissen. So, es werden unsere Grenzen nicht geschützt und es wird nicht abgeschoben. Da haben wir eine Gesamtgemengelage, die unsere innere Sicherheit erodieren lässt. Und unser Rezept ist ganz klar. Und das haben wir artikuliert. Seit 10 Jahren artikulieren wir das. Und die CDU hat geflissentlich unsere Anträge zur Wiederherstellung der Sicherheitslage in Deutschland abgelehnt. Im Deutschen Bundestag sagen wir ganz klar, die Sicherheit unserer Bürger steht an erster Stelle. Wir müssen unsere Grenzen wieder sichern. Illegale an unseren Grenzen abweisen. Und wir müssen uns von illegalen Aufhältigen und von Straftätern sofort trennen. Wir müssen diese Menschen abschieben und das im großen Stil. Und das ist unser Credo und unser Lösungsrezept, endlich die Sicherheit in unserem Land wiederherzustellen. Denn diese Menschen, die sich hier nicht benehmen können, die Straftaten verüben, unsere Sicherheit auf den Kopf stellen, da sage ich ganz klar, diese Menschen haben hier nichts zu suchen. Und wir dürfen sie auch nicht weiter dulden.
Jetzt eine kurze Nachfrage, gerade die CDU, wir kommen in der nächsten Frage dann zu diesem Antrag, verbeißt sich ja sehr stark auf die Illegalen. Jetzt sind ja hier hunderttausende Menschen im Land, die unter unterschiedlichsten Aufenthaltstiteln sich hier befinden. Sie haben beispielsweise Kriminelle angesprochen. Diese Menschen werden dann strafbar. Die sollten dann auch einem Prozess zugeführt werden, an dessen Ende die Rückführung in ihre Heimatländer steht?
Natürlich. Schauen Sie sich das an, ich nenne Ihnen ein Beispiel, wie desolat die Lage in unserem Land ist, warum es an Rechts- und Gesetzesumsetzung fehlt. Ein Syrer hat einen Deutschen umgebracht vor einigen Jahren. Dieser Syrer wurde nach 6 Jahren nun freigelassen und wird nicht abgeschoben. das ist etwas, was so unglaublich schockierend und unverständlich ist. Es haut wirklich dem Fass den Boden aus. Und das sind genau diese Punkte, wogegen wir Politik machen. Ich möchte diese Menschen hier in diesem Land nicht haben. Punktum. Und wir hätten diese ganze Migrationsdebatte überhaupt nicht, wenn die AfD in der Verantwortung gewesen wäre die letzten 10 Jahre. Die CDU hat die Grenzen geöffnet und hat die Leute hier gelassen. Und die innere Sicherheit erodiert in unseren Großstädten, überall erodiert die innere Sicherheit, weil diese Menschen hier rumlaufen. Die Menschen haben Angst. Sie fragen sich, kann es mich selbst treffen, Familie treffen? Das ist ja, jeden Tag sehen Sie in Deutschland von Messerattacken, von Vergewaltigung, von Roheitsdelikten, von Morden, von Schlägereien. Das muss sofort aufhören. Und wenn die AfD in der Regierung ist, dann wird es sofort aufhören. Die Leute werden an Tag 1 werden sie abgeschoben. Wir werden die Grenzen zumachen. Das Einzige, woran es scheitert, ist der politische Wille bislang.
Der politische Wille, der wird ja jetzt wieder einmal von der CDU zumindest angetäuscht. Ich habe mir im Vorfeld beispielsweise angesehen. Ja. Ich habe diesen Begriff auch bewusst formuliert, weil beispielsweise Angela Merkel 2 Wochen vor der Bundestagswahl 2002 gesagt hat, wir dürfen keine weiteren Migranten mehr aufnehmen. Die Grenze der Belastbarkeit, also vor über 20 Jahren, ist erreicht. Gehandelt hat sie bekanntlich gegenteilig bis hin zur totalen Eskalation 2015 mit dieser Wir schaffen das Grenzöffnung. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass ein CDU-Spitzenkandidat sagt, wir kriegen das jetzt in den Griff mit einem 5-Punkte-Programm. Am Mittwoch soll es einen Antrag geben. Sie haben das im Vorfeld einen unverbindlichen Entschließungsantrag genannt, der eben nichts bewirken könnte. Und glaubt man den Entwürfen, die im Netz kursieren, dann hat die CDU da einen AfD-Hasspassus eingefügt. Haben Sie da schon eine Bestätigung, dass das tatsächlich so in diesem Antrag drinnen stehen soll? Denn dieser Antrag, der geleakte, der mir vorliegt, dort heißt es beispielsweise, die AfD würde gezielt Probleme nutzen, um die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland zu schüren, um Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen. Und die AfD wäre eine Gefahr für die Stabilität, den Wohlstand und die Sicherheit Deutschlands. Und die AfD sei kein Partner, sondern ein politischer Gegner. Können Sie bestätigen, dass das am Mittwoch im Antrag drinnen stehen wird? Und werden Sie dem zustimmen?
Hier bleibt zunächst einmal festzuhalten, und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das vorgelesen haben, was dort drin steht. Es bleibt festzuhalten, dass die CDU nicht bereit ist, Änderungen zu vollziehen. Ich halte diesen gesamten Antrag für verstörend von der Wortwahl. Wir unseriös, unentschlossen. Das aus 2 Gründen. Mit einem Antrag werden Sie nichts ändern. Es braucht harte Gesetze. Dementsprechend ist das die reinste Nebelkerze. Damit zeigt die CDU ganz klar, dass ihr der politische Wille für einen echten Wandel in der Migrationsfrage fehlt. Und das Zweite ist, dass diese Partei, die Union, auf dem Rücken von einem toten Kind und einem Helfer, einem Mann, der ebenfalls Familienvater war, der sich dazwischen geworfen hat, dass die Union tatsächlich die Geschmacklosigkeit besitzt, auf dem Rücken der Opfer dieser entsetzlichen Tat Parteipolitik zu betreiben. Da muss ich ganz klar sagen, das sagt mehr über die CDU und über die Parteiführung als über die AfD. Und ich werde Ihnen noch was sagen. Die AfD wird überall mitstimmen, um einen politischen Wandel in diesem Land herbeizuführen. Egal, was da noch für ekelhafte Sachen reingeschrieben werden. Mir geht es um dieses Land. Mir geht es nicht um diese entsetzliche Kindergartenparteipolitik, wie sie von der Union betrieben wird. Der Union fehlt es derzeit unter dieser Führung offensichtlich an politischer Reife und an Entschlossenheit.
als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, da saßen dann die typischen konservativ-globalistischen Politiker oder die Lobbyisten oder die PR-Berater beisammen und haben sich diebisch gefreut und haben gesagt, jetzt machen wir einen Antrag und da schreiben wir das rein, damit die AfD auf gar keinen Fall zustimmen kann. Die Spekulation ist ja, dass die AfD das eigene Ego sozusagen über das Wohl des Landes, wie Sie sagen, stellen. Wenn Sie jetzt zustimmen würden, dann würden Sie natürlich der CDU eins auswischen und Merz wäre in der Erklärungsnot, dass er mit Stimmen der AfD zumindest, auch wenn es ein zahnloser Entschließungsantrag ist, etwas durchgebracht hat und es wieder für Diskussionen sorgen würde. Also Sie glauben, Sie sagen, egal was die reinschreiben, Sie werden, wenn es um sichere Grenzen geht, wenn es um den Schutz der Bevölkerung und um die innere Sicherheit geht, werden Sie zustimmen, weil Sie dieses Anliegen als das höchststehende Anliegen beurteilen.
Also es ist ein Antrag, es ist kein Entschließungsantrag, es ist ein einfacher Antrag. Und wie ich es gesagt habe, für uns steht das Wohl dieses Landes zuvorderst. Und wenn die Union meint, so etwas dort reinschreiben zu müssen, ist es ihr Problem und es ist nicht unser Problem. Wir werden vernünftigen Anträgen, und so haben wir das in der Bundestagsfraktion immer gehalten, so halten wir das auch in den Landtagen. Wir stimmen vernünftigen Anträgen, die wir für richtig halten, immer zu. Wir haben keine antidemokratische, undemokratische Blockadehaltung aufgemacht wie die CDU. Die CDU stellt sich gegen den politischen Wandel. Sie sagt den Wählern nicht, dass sie alles von uns abgeschrieben hat. Die 5 Forderungen, das ist 1:1 AfD, das ist von uns abgeschrieben. Und zwar aus Anträgen und Gesetzesentwürfen, die wir die letzten Jahre seit 2017 gestellt haben, die die CDU selbst abgelehnt hat. Das ist ja gerade das Perfide an der Sache. Und wenn die AfD, wenn wir uns das jetzt anschauen, dann werden wir ganz klar sagen, auf sowas lassen wir uns gar nicht ein, auf solche Spielerei. Uns geht's um das Land, aber wir werden natürlich unsere Anträge dagegen stellen. Und da werden wir mal sehen, wie sich die CDU verhalten wird. Uns geht das insgesamt nicht weit genug. Es ist eine Nebelkerze. Wir wollen harte Gesetze, die auch umsetzbar sind. Und dementsprechend werden wir dann auch, wenn es denn sein muss, so einem lächerlichen Antrag mit so einer Spitze gegen die AfD, werden wir zustimmen. Es ist ja eine Falle, in die man uns reinlaufen lassen will. Also dümmer kann man das ja gar nicht machen. Aber dass die Union und auch Friedrich Merz nicht gerade die Schlauesten sind, das haben sie in den letzten Jahren bewiesen und das beweisen sie vor allen Dingen in diesem Wahlkampf.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Es könnte auch damit zusammenhängen natürlich, dass gerade in der erfolgsverwöhnten CDU noch nicht ganz angekommen ist, dass ein Zeitenwechsel eingeläutet wurde, dass die AfD nicht mehr die 5%-Partei ist, die man herumschubsen kann, dass sie eine Gegenöffentlichkeit über die eigenen sozialen Medien, nicht zuletzt über X oder die erfolgreiche Kommunikationsarbeit aufgebaut hat und dass die Rechnung wurde auch ohne die alternativen Medien gemacht, denn es bedeutet ja jetzt, früher ging es ja solche Anträge über die Hintertür irgendwie reinzuschummeln und in den Medien wäre dann die AfD als Buhmann dagestanden. Ich glaube, das wird nicht mehr so aufgehen.
Richtig. Und dann vielleicht lassen Sie mich noch eins sagen, jetzt, wo Sie es gerade ansprechen. Sie haben ja auch gerade den weiten Weg aus Österreich gemacht. Ich möchte einfach das Beispiel aus Österreich mal heranziehen, weil es ja auch ein österreichisches, deutschsprachiges Publikum hier ist. Genau diese gleiche Entwicklung sehen wir ja in Österreich. Was wurde die FPÖ und Herbert Kickl, wurden sie verpönt, verhöhnt, niemals, nie mit der FPÖ, niemals mit Herbert Kickl. Herbert Kickl ist ein großartiger Politiker, Die FPÖ-Führung ist großartig. Die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind solche bodenständigen, fähigen, zutiefst bürgerlichen Menschen, vor denen ich mich wirklich auch verneige, also für das, was die FPÖ geschafft hat. Ein Rekordergebnis, stärkste Kraft in Österreich. Der Wählerwille ganz klar artikuliert in den Wahlen. Und dann geht dann urplötzlich links und vor allen Dingen die Schwarzen gehen dann dahin, nee, mit euch will ich nicht. Und dann kracht das ganze Ding. Und jetzt allen Unkenrufen zum Trotz hat Herbert Kickl einen Regierungsauftrag bekommen. Er wird der zukünftige Bundeskanzler Österreichs. Wie fantastisch ist das? Hier wird der Wählerwille endlich umgesetzt. Und ich prophezeie Ihnen, und das ist auch die ganz große Hoffnung für die Wähler in Deutschland, dass dies auch in Deutschland passieren wird. Die Brandmauer und diese Blockadehaltung, sie wird auf Dauer fallen, weil die CDU nur mit uns zusammen umsetzen kann. Sonst nicht.
Damit haben Sie auch diesen österreichischen Weg angesprochen, vor dem Habeck so eindringlich warnt. Denn ihm ist natürlich auch klar, dass die Ausgrenzung auf Dauer nicht durchhalten wird. Sie hatten Herbert Kickl als Gastredner bei Ihrem Wahlkampfauftakt am Wochenende. Sie hatten aber auch Elon Musk, der sich gerade in den letzten Wochen ja eindeutig für Sie und für die AfD ausspricht. Damit haben Sie den zumindest offiziell reichsten Mann der Welt an Ihrer Seite, der die AfD prominent unterstützt. Seit unserem letzten großen Interview im November ist viel geschehen. Sie wurden einstimmig zur Spitzenkandidatin am Parteitag nominiert und es ist eine unglaubliche Dynamik erkennbar. Elon Musk sagte eben gerade am Wochenende in dieser Gastansprache, diese Bundestagswahl könnte über das Schicksal Europas und vielleicht über das Schicksal der Welt entscheiden. Sehen Sie das ähnlich pathetisch? Ist es so eine Richtungsentscheidung, die von dieser großen Bedeutung ist, oder sehen Sie das etwas politisch abgeklärter?
Ich glaube, dass diese Bundestagswahl ein wichtiger Meilenstein ist. Ob dort die letzte Messe gelesen wird hin zum politischen Wandel, das wage ich in der derzeitigen Situation in Anbetracht der Positionierung der CDU als noch nicht gelesen. Und dementsprechend kann ich Folgendes vielleicht dazu sagen. Es ist ein Meilenstein. Ich glaube, dass die Union enorm an Beinfreiheit verloren hat, weil Friedrich Merz das ganz große Talent hat, sich permanent zwischen die Stühle zu setzen. Darum auch jetzt so ein wackeliger Antrag. Damit verscherzt er sich mit der AfD, aber auch mit seinen linken Freunden, mit denen er ja überall in Koalition sitzt. Schauen Sie sich doch mal in ostdeutschen Bundesländern an. Ich meine, mit BSW, mit dieser linken Abspaltung und dann auch noch unter Duldung der Linken da in Tür, was da gemacht wird, da waren wir stärkste Kraft. Was macht die CDU da? Mhm. Also so, das ist ja wirklich, also so die Abrissbirne gegen sich selbst. Und ich glaube, dass sollte Friedrich Merz es sich nicht vollends mit den Grünen und SPD verscherzt haben, dass er dann vielleicht mit denen zusammen reingehen muss in eine Koalition. Ich glaube, für eine Zweierkoalition wird es nicht reichen, weil diese Parteien völlig zu Recht, also Grünen und SPD, brutals abstürzen. Die braucht ja auch niemand. Die FDP wird es nicht schaffen, die Linken auch nicht, BSW auch nicht, weil diese Parteien sich eigentlich selbst nivelliert haben. Die braucht kein Mensch. Und dort werden wir dann in die Situation kommen, dass es zu einer instabilen Koalition kommt. Und das wird dazu führen, dass wir nicht erst 2029 Neuwahlen oder dann wieder den Bundestag wählen, sondern möglicherweise deutlich früher. Das ist auch meine Prognose, dass wir dort auch keine stabile Koalition haben werden aufgrund der politischen Lage, weil dauerhaft rumgewackelt wird. Ich glaube auch, dass sich Friedrich Merz nicht wird halten können, weil er jetzt schon aufgrund des mangelnden Erfolges und seiner mangelnden Gradlinigkeit intern angefochten wird. Ich glaube, dass er schon enorm unter Druck steht. Ansonsten wird er auch nicht so viele Fehler machen. Ich halte seine Kommunikation, auch seine Ausrichtung, die permanent wechselt, für sehr, sehr unklug, auch ungesund. Und dementsprechend baut die CDU auch immer weiter ab. Also woher kommen wir? Über 30%, 29, 28, es oszilliert so bei plus minus 28. Und aufgrund dieses Wackelkurses wird die CDU noch mehr verlieren. Und der Gewinner ist die AfD, das ist völlig zu Recht, weil die Menschen erkennen, dass es den politischen Wandel, den Wechsel nur mit uns geben wird. Genau wie in Österreich. Mhm.
Jetzt, die USA haben eine Wende hinter sich mit Donald Trump und die USA befinden sich hier gerade im Aufbruch und vieles wird plötzlich ganz anders gemacht wie bisher. Wir wissen aus den USA auch, dass dort jetzt die Politik auf der Suche ist nach möglichen partnerschaftlichen Regierungen, die eben eher auf einer Wellenlänge schwingen, wie das beispielsweise Viktor Orban in Ungarn mit Donald Trump tut. Deswegen denke ich auch die große Hoffnung von Elon Musk und den Republikanern in die AfD. Donald Trump hat am ersten Tag bereits seinen Austritt aus der WHO verkündet, aus dem Pariser Klimaabkommen. Er hat begonnen mit Massenabschiebungen von Illegalen. Er zeigt, was plötzlich alles möglich ist. Eine konkrete Frage dazu, würden Sie als AfD auch aus der WHO austreten? Immerhin war die WHO jene Schaltzentrale, wo auch dieser Impfdruck bei Corona koordiniert wurde.
Absolut, sofort. Sofort. Unter einer AfD-Regierung würden wir sofort aus der WHO austreten. Wir würden aus dem Pariser Klimaabkommen ausscheiden. Wir würden unter einer AfD-geführten Regierung, würden wir aus dem EU-Asylsystem austreten. Es also Ungarn, den Niederlanden und Polen gleich tun. Das würde sofort passieren an Tag 1. Und wir würden kriminelle Straftäter und Illegale in der ersten Woche abschieben. Die Leute wären hier nicht mehr. Und es wird auch immer als Argument angeführt, ach ja, dann können die in die Länder nicht abgeschoben werden, da gibt's keine Abkommen. Dann macht man eben Auffanglager, das ging auch schon. Dann werden die in diese Lager, werden sie dann verbracht und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Aber es ist nicht mehr das Problem der Bundesrepublik Deutschland. Das darf es auch gar nicht mehr sein. Denn ich muss Ihnen sagen, für mich persönlich kommt die Sicherheit der deutschen Bevölkerung. Und dazu gehören auch ausländische Staatsbürger und eingebürgerte Deutsche. Die gehören mit dazu. Für diese Menschen steht für mich die Sicherheit an erster Stelle und nichts anderes.
Ja, vor allem, Sie kommen ja auch aus der Wirtschaft und da weiß man doch, Verträge sind dazu da, um neu verhandelt zu werden. Ja, wenn ständig Natürlich. Gesagt wird, ja, das geht nicht aufgrund der und der Verordnung und so weiter. Trump macht es ja dieser Tage vor mit Abschiebungen. Wenn ein Staat sagt, ich blockiere die Landemaschine, dann argumentiert er und geht in die Verhandlung und sagt, wenn ihr das tut, dann tun wir das. Also Richtig. Deutschland ist ja hier in einer starken Rolle und hat ja die auch wirtschaftliche Macht, mit den Nachbarstaaten entsprechend Klartext zu sprechen.
Ja, natürlich. Und vor allen Dingen haben wir das Mittel, die Entwicklungshilfe einfach zu streichen. So fängt es nämlich erstmal an. Und diese Interessenpolitik wird einfach nicht betrieben. Und das werden wir tun. Und das Schöne ist, dass Sie Donald Trump angesprochen haben. Das zeigt nämlich eins. Und Sie haben es völlig richtig gesagt. Wenn der politische Wille da ist, dann kann man diese Dinge tun. Man muss sie nur tun wollen.
Tun wollen. Stichwort Corona-Aufarbeitung. In Österreich haben wir ja die Situation, Sie haben es angesprochen mit Herbert Kickl, dass er jetzt versucht, mit der ÖVP eine Regierung zu bilden. Und dort höre ich aus den Verhandlerkreisen ständig, dass die ÖVP das Wort Corona scheut, wie der Teufel das Weihwasser, weil natürlich die ÖVP-Politiker maßgeblich an der Corona-Politik beteiligt waren. Die Verantwortlichen sitzen dort in dieser Partei Und so ähnlich ist es ja auch mit der CDU. Unter der CDU hat Corona begonnen. Auch die entsprechende Impfagenda, Markus Söder oder andere, haben sich ja nicht als gerade als Helden in dieser Zeit erwiesen. Glauben Sie, dass es realpolitisch überhaupt möglich ist, mit einer CDU eine Corona-Aufarbeitung, wie Sie diese ja auch versprochen haben, überhaupt durchzubringen? Oder ist das ein Langzeitprojekt, weil Sie sagen, Sie vergessen nicht und hier wird noch einmal ordentlich aufgeräumt?
Es wird aufgeräumt, das kann ich Ihnen versprechen. Das sind wir den Opfern schuldig. Also die gesamten Impfopfer, Impftote, die Menschen, die man weggesperrt hat, die Senioren, die man alleine hat sterben lassen, die Schulkinder, die man weggeschlossen hat. Es ist ja völlig irre, was hier passiert ist, völlig Grundgesetz, verfassungswidrig, man den Leuten nachgestellt hat. So ein Stasi-ähnliches Verpetzertum, dass irgendwie Nachbarn verraten wurden. Und das Schlimme daran ist, dass die Menschen angelogen wurden. Sie wurden ja angelogen. Die RKI-Protokolle, die ja unter Verschluss waren und erst auf Druck freigeklagt werden konnten, sagen doch, dass das gelogen wurde, nur um diese repressiven Maßnahmen umzusetzen. Man hat gewusst, dass das alles überhaupt gar nichts bringt mit diesen lächerlichen FFP2- und 3-Masken, diese lächerlichen Staubmasken. Also was man hier den Menschen angetan hat, sie wegzuschließen, bei mir in Baden-Württemberg mit Ausgangssperren, dass sich da jeder irgendwie einen Hund zugelegt hat, um dann irgendwie die Ausnahmeregelung zu haben, da Gassi gehen zu können. Wir wurden als Ungeimpfte wie Hunde auf die Straße gesetzt, durften nicht mehr in Läden gehen. Also meine Mutter konnte sich keine Schuhe mehr kaufen. Meine Mutter und meine Eltern haben dieses Land mit aufgebaut. Sie haben immer ihre Steuern gezahlt. Sie haben sich dagegen entschieden, sich impfen zu lassen. Sie waren ungeimpft. Meine Eltern konnten nicht mal ins Restaurant gehen, wurden eingesperrt in ihre Wohnung. Also das ist wirklich etwas, was mich heute noch auf die Palme bringt. Also das ist wirklich etwas, das hat meine Mutter so stark belastet, psychisch. Da mussten wir uns auch als Familie darum kümmern. Das hat solche Auswirkungen gehabt. Und darum reagiere ich da jetzt auch so drauf, weil es mich auch dann auch so persönlich getroffen hat. Was man mit den älteren Menschen einfach gemacht hat, das ist unglaublich. Und es sind Menschen gestorben. Es sind Menschen zu früh intubiert worden, dass sie aufgrund der Intubation gestorben sind. Dann wurden wir angelogen über die augenscheinliche Überbelastung von Krankenhäusern. Eine Lüge ist es gewesen. Und dann die Impfpflicht, dieser Impfzwang, alle haben sie gelogen. 2021 habe ich ja Wahlkampf gemacht. Alle Parteien haben gesagt, dass sie gegen die Impfpflicht sind. Kaum war diese lächerliche Ampelregierung von Lügnern zusammen, hat man sofort umgestellt auf die Impfpflicht. Das ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz, gegen Artikel 2, gegen die körperliche Unversehrtheit. Ich wurde ausgelacht, von Journalisten permanent unterbrochen oder auch gar nicht eingeladen. Warum lassen Sie sich denn nicht impfen? Ist das nicht unverantwortlich? Pandemie der Ungeimpften, von Söder und von Spahn. Als ich erklärt habe, dass es sich hier um einen hochexperimentellen Impfstoff handelt, der langfristig nicht getestet wurde, mRNA-Impfstoffe gab es vorher am Menschen nicht, dass Testphasen zusammengeschoben wurden. Normalerweise gibt es so 4-5 Testphasen, 4-5 Jahre. Da testen sie mindestens 15 Jahre plus. Das wurde bei diesem Impfstoff nicht gemacht. Man wollte diesen Impfstoff unter die Leute bringen. Aus dem kommerziellen Interesse heraus. Ich meine, die Förderung von BioNTech, das ist ja unglaublich gewesen. BioNTech hat vorher kein irgendwie marktfähiges Produkt auf den Markt gebracht. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Und aus der Fusion von Pfizer und BioNTech und dann das Zuschmeißen mit Subventionen und Fördergeldern von BioNTech, muss man sich auch die Frage stellen, warum BioNTech? Dann haben sie den Impfstoff von dem Kollegen Winfried Stöcker, der jetzt auch an die AfD gespendet hat. Das ist eine und dieselbe Person. Euroimmun. Das ist ein ganz normaler Impfstoff gewesen, der so funktioniert wie die kommerziellen Grippeimpfstoffe. Er hat diesen Impfstoff beim Paul-Ehrlich-Institut, das ist ja die Zulassungsstelle in Deutschland, eingereicht. Warum hat das Paul-Ehrlich-Institut gesagt, nee, machen wir nicht? Dann hat er sich selbst geimpft, Strafanzeigen bekommen. Man wollte keine anderen Impfstoffe verimpfen als den mRNA-Impfstoff zuvorderst, über eine Impfpflicht die Leute da reinzuzwingen. Und Herr Stöcker hatte schauen Sie bitte dann nochmal vielleicht so auch nachträglich da nochmal in den Zeitstrahl rein. Ich meine mich zu erinnern, dass Herr Stöcker also rund ein Jahr früher einen Impfstoff parat hatte gegen Corona, bevor diese mRNA-Stoffe dann gekommen sind. Also das sind einfach solche Sachen, die müssen aufgearbeitet werden. Und ich sage Ihnen, die CDU hat natürlich kein Interesse daran. Die SPD auch nicht. Und darum unterstützen sie sich ja auch gegenseitig, um so einen Corona-Untersuchungsausschuss zu verhindern. Die AfD braucht nur 25%. Und das wäre eigentlich schon großartig, wenn man uns so stark macht, dass wir die 25% wenigstens im Bundestag hätten, um allein diese Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung der Corona-Zeit mit aufzusetzen. Da machen wir es eben allein. Weil wenn man auch die Sachen zusammennimmt, möglicherweise sind bei diesen ganzen vorsätzlichen Dingen, wo Leute geschädigt wurden, gab es auch Dinge, die vielleicht aus einer Unwissenheit heraus passiert sind und entschieden wurden. Allein schon deshalb brauchen wir eine Aufarbeitung der gesamten Fehler, um es in Zukunft besser zu machen. Und dazu gehört sicherlich nicht, dass das Infektionsschutzgesetz nicht aufgehoben wurde. Wussten Sie, also Sie wissen das natürlich, ich will es ja aber einfach nochmal sagen, das Infektionsschutzgesetz, was unser Grundgesetz aushebelt, das existiert immer noch. Wir haben beantragt, das Infektionsschutzgesetz aufzuheben. Das wurde abgelehnt. Das muss man sich mal vorstellen. So, und dementsprechend, Sie schauen schon auf die Uhr, Sie merken, das ist für mich ein hochemotionales Thema, was mit den Menschen gemacht wurde, vor allen Dingen auch in gesundheitlicher Hinsicht. Die Menschen leiden heute noch an Impfnebenwirkungen, vielleicht noch das. Es ist enorm wichtig, sich damit auch gesellschaftlich auseinanderzusetzen. Impfnebenwirkungen wie Autoimmunerkrankungen, ich glaube, ich hatte es bei unserem letzten Interview auch schon mal erwähnt, Autoimmunerkrankung, eine Ausformung ist das Mastzellenaktivierungssyndrom. Sie haben dann dort ein überschießendes Immunsystem, weil die Spike-Proteine von den mRNA-Impfungen ja Folgendes machen. Sie dringen in den Körper ein und sie infizieren gesunde Zellen, diese Spike-Proteine zu produzieren. Dann fragt man sich auch, warum sollte man den Körper animieren, seine eigenen Zellen umzupolen, kaputt zu machen, dass sie diese Krankheitserreger erst selbst produzieren. Warum spritzt man nicht dann einen Totimpfstoff? Mhm. Man spritzt sie ein und dann hat man auch eine Immunreaktion. Das muss man einfach so bedenken. Warum macht man das eigentlich? Warum schädigt man den eigenen Körper, dass das Immunsystem auf die eigenen gesunden Körperzellen losgeht, weil diese plötzlich anfangen, krankheitserregende Spike-Proteine zu produzieren? So, und da man nicht weiß von der Impfung, wo dieser Impfstoff hingegangen ist, der setzt sich ja in die Endothelzellen gerne rein. Darum haben wir auch sehr viel Herzmuskelerkrankung. Da hat man es vielleicht am Darm, dann hat man es irgendwie dort, dann hat man es hier, da hat man eine Gürtelrose. Das sind alles Ausläufer von dem Mastzellenaktivierungssyndrom. Dann entwickeln manche Autoimmunerkrankungen. Wir haben beispielsweise auch, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, überschießende oder stark angestiegene Krebsneuerkrankungen, vor allem bei jungen Menschen. Das, was allen auch Kinderärzte erzählen, das ist unglaublich. Und heute, ich meine, in Deutschland ist es so, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es so, dass die Impfnebenwirkungen, die Leute, die durch die Impfung krank geworden sind, dass die Ärzte das als Long-Covid bezeichnen müssen, weil sie ansonsten nicht abrechnen können. Ich meine, wie ekelhaft ist das denn? Das ist nichts weiteres als eine Statistikverzerrung, die ja gemacht wird. Und es ist so unlauter insgesamt, es bringt mich hier schon wieder auf die Palme, dass das muss unbedingt aufhören. Und wir müssen aufhören, die Menschen zu belügen. Die Politik muss aufhören, die Menschen zu belügen. Wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen, die uns wählen. Und dementsprechend wird die AfD als erstes diesen Corona-Untersuchungsausschuss einberufen, das Infektionsschutzgesetz aufheben. Und wir werden aus dem WHO-Pandemievertrag, wir werden dort austreten, aus der WHO austreten. Und mit uns wird es solche Sachen hätte es solche Sachen niemals gegeben, die ich hier gerade in etwas längerer epischer Breite, danke, dass Sie mich nicht unterbrochen haben, wie jeder andere Moderator, der mich schon nach einer Minute oder nach 30 Sekunden abgewürgt hätte, die ich hier gerade aufgezählt habe.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Sie sehen gerade ein Auf 1 Interview mit der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Wenn Sie diese Form der unabhängigen und alternativen Berichterstattung schätzen, dann unterstützen Sie Auf 1 mit einer freiwilligen Spende. Wenn Sie wollen, dass auch oppositionelle Parteien zu Wort kommen, ohne ständig unterbrochen und geframed zu werden, dann helfen Sie mit beim Ausbau unseres Programms mit einer Spende. Wir sind ausschließlich durch unsere Zuseher finanziert. Wir wollen keine öffentlichen Förderungen, Presseförderungen, Schweigegelder. Wir wollen frei und unabhängig berichten können und das ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Ich bin auch froh, dass Sie das so ausführlich ausgeführt haben, denn es ist ja gerade um den Auf-1-Zusehern und auch mir persönlich sehr wichtig, dass es kein Weiter-so gibt, dass man nicht sagt, ja, machen wir einen Strich drunter und das war's. Wie Sie sagen, die Schäden, sie sind enorm und es geht ja noch weiter. Wir haben erst dieser Tage mit einem Dermatologen aus Japan gesprochen. Dort sind Sie ja in der Forschung schon etwas weiter wie bei uns und es ist nicht vorbei bei vielen Geschädigten, bleiben die Spike-Proteine lange im Körper. Ja. Es gibt unglaubliche Krankheiten, Hautausschläge und so weiter. Und die Spätfolgen, sie sind noch gar nicht abschätzbar von diesem großen Verbrechen, das hier begangen wurde für die Pharmaindustrie. Und Sie haben den Herrn Stöcker angesprochen. Damit haben Sie ja Fachleute an der Hand, die abseits dieser mächtigen Pharma-Lobby mit typisch deutschem Erfindergeist Lösungen für Probleme finden, die plötzlich auftreten. Wenn Sie aber sehen, mit den Themen, die wir alleine heute schon im Interview gehabt haben, gegen die Asyllobby, gegen dieses Dogma der Massenmigration treten Sie auf, gegen die Pharmaindustrie, da sind wir noch gar nicht zur Klimageschichte gekommen. Sie legen sich tatsächlich mit den Mächtigen der Welt an, wenn Sie jetzt Deutschland herauslösen wollen aus dieser globalistischen Umklammerung. Und jetzt nehme ich unangenehme Beispiele wie Fico oder wie Trump. Sie wurden Opfer von Anschlägen. Ich muss Sie das fragen. Haben Sie in dieser Phase jetzt Ihre Sicherheitsstufe nach oben gestellt? Haben Sie den Personenschutz intensiviert? Denn Sie stehen ja für die Veränderung in Deutschland und es gibt zweifelsohne mächtige Menschen, die das nicht wollen.
Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Aus sicherheitstechnischen Gründen darf ich darüber nicht sprechen, weil es mich selbst gefährden würde. Sie können aber von einem ausgehen, dass meine Gefährdungslage enorm ist, dass es mir deshalb nicht möglich ist, momentan im Wahlkampf mit den Menschen zusammenzukommen, auf Fotos zu machen, was mir wehtut, weil ich Politik für die Menschen mache und jeder, der mich kennt, ich stand früher in den Hallen mit und auch auf öffentlichen Plätzen mit Tausenden von Menschen und ich bin erst vom Platz gegangen, bis jeder sein Selfie hatte, weil den Menschen das unglaublich wichtig ist. Ich habe auch, wenn ich dort eine Ansprache gehalten habe, vielleicht nur von 20, 30 Minuten, stand ich teilweise 3 bis 4 Stunden nachher noch auf dem Platz, bis der Letzte weg war. Das geht aufgrund meiner Sicherheitslage momentan nicht in diesem Wahlkampf, was mir wehtut. Und es ist völlig klar, dass dass ich mich anlege und dementsprechend viele Menschen ein Interesse daran haben, mich zu schädigen oder gar umzubringen.
Ich denke, es spricht aber für Sie und für die AfD, dass Sie trotzdem und Sie tun das ja im vollen Bewusstsein, diesen Kampf aufnehmen. Und es wird sich zeigen, inwieweit dann an der Wahlurne die Menschen dafür Danke sagen. Es ist in jedem Fall so, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, im freiesten Land, im freiesten Deutschland, das es je gab, hier seine Meinung zu sagen. Auch der Themenkomplex Zensur und so weiter wäre sehr spannend. Durch ihren Wahlkampf wird vielen Leuten nun sichtbar und bewusst, was hier eigentlich abgeht, aber ich bekomme auch schon von der Regie die Anweisung.
Ja, sehr gerne das nächste Mal.
Ich soll mich kurz halten jetzt noch. Ich habe aber noch eine letzte aktuelle Frage und das wird nicht das letzte Interview ja gewesen sein. Sie haben beim Wahlkampfauftakt angesprochen, dass Sie nicht nur keine neuen Steuern wollen, sondern dass Sie finanzielle Verbesserungen für die Deutschen wollen. Das heißt für Unternehmer wie für Arbeiter gleichermaßen. Und ich habe mir das dann angesehen, die ARD-Tagesthemen, sie haben sich ja wirklich dann verbissen in Zahlenakrobatik und wie kann das gegenfinanziert werden und so weiter. Können Sie vielleicht ganz kurz noch auf den Punkt bringen als letzte Antwort, wie wollen Sie die Last, die auf den deutschen Steuerzahler lastet, verbessern und wie kann das ganz einfach gesagt gegengerechnet werden?
Mhm. Das kann ganz einfach gegengerechnet werden durch die Kürzung der Ausgaben. Dieser Staat gibt viel zu viel aus. Und grundsätzlich sollte ein Staat, er dürfte überhaupt gar nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Also das heißt, ich bin erstmal per se komplett gegen das Schuldenmachen, gegen eine Staatsschuldenfinanzierung, weil es langfristig auch zur Inflation führt. Ne? Und die Inflation führt zu einer Vermögensumverteilung zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung, zugunsten von vermögenden und institutionellen Anlegern. Und darum ist es eigentlich das, was hier gerade passiert, überhaupt gar nicht erlaubt. Sie sprechen gerade dieses Tagesthemen-Interview an. Ich finde es extrem lustig, dass ich als promovierte Volkswirtin, ich muss es einfach so sagen, wo ich eigentlich mein Leben lang nur mit Zahlen zu tun habe, dass man gerade ausgerechnet mir diese Fragen nach Zahlen stellt. Und diese Fragen nach Zahlen noch kein einziges Mal solchen Leuten wie Robert Habeck mal gestellt hat. Und zwar die einfache Frage, hey, wie teuer ist eigentlich deine grüne Transformation? Wie viel kostet das? Davon mal ganz abgesehen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ein Habeck nicht mit Zahlendimensionen umgehen kann. Der kann gar nicht rechnen. Nein. Der weiß gar nicht, was er tut. Und auch alle anderen wird diese Frage nicht gestellt, wie teuer eigentlich dieser ganze Spaß ist. Und darum finde ich das eigentlich eher so belustigend. Ich musste überhaupt gar nicht über Stöckchen springen. Jeder weiß, dass die Alternative für Deutschland, dass wir das ziemlich gut im Griff haben und dass vor allen Dingen ich als Erste ziemlich gut rechnen kann. Und darum lasse ich mich auf diese ganzen Spielchen nicht ein. Wie wollen wir die Menschen entlasten, ist ganz einfach. Deutschland hat bereits die höchsten Steuern und Abgaben. Wir müssen runter mit den Steuern. Wenn es nach mir ginge, würde auch ein Einheitssteuersatz reichen. Wir müssen Familien entlasten mit der Erhöhung von Freibeträge so auf Kinder. Wir haben zum Beispiel um das mal kurz, einfach nur am Beispiel auch zu erläutern. Unser Familienentlastungssteuermodell würde dazu führen, dass eine Familie, eine klassische Familie mit drei Kindern erst ab einem Bruttoeinkommen von 70.000 Euro überhaupt steuerlich belastet würde. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das sage, wird Ihnen auch klar und auch den Zuschauern, was das für Effekte hat, was das für eine Entlastung für Familien ist. Und dann sollte man ganz ruhig sein nach der Frage der Gegenfinanzierung. Das, was wir für das Klima rausschießen, für diese total bescheuerte, nicht funktionierende Energiewende, für Migranten, für unser Sozialsystem an Sozialhilfeempfänger, die nie eingezahlt haben, die sollen mir bitte nicht kommen mit irgendwelchen Gegenfinanzierungen. Fangen wir doch mal da an, das alles zusammenzustreichen und dann kann man auch die Menschen entlasten. CO2-Abgabe komplett streichen, das EEG streichen. Es gibt keine Subventionen mehr für diese sogenannten erneuerbaren Energien. Dann würde auch wieder nachher die Investitionsrechnung von Unternehmen stimmen, um ihre Projektierung vernünftig durchzuführen. Energiesteuern senken, etc. pp. Ich weiß, wir sind hier gerade, laufen ein bisschen gegen die Zeit. Ich muss auch gleich in den Vorstand, um die Woche auch mit vorzubereiten. Aber ich würde sehr gerne das nächste Mal über unsere Entlastung im Detail vielleicht mal sprechen. Mir war das Beispiel wichtig, dass unser Entlastungsmodell vor allen Dingen Familien mit 3 Kindern erst ab einem Bruttoeinkommen von 70.000 Euro besteuern würde. Vorher würden sie gar keine Steuern zahlen. Und das lässt sich locker gegenfinanzieren.
Danke vielmals, Frau Dr. Weidel, für dieses Gespräch.
Dankeschön, Herr Magnett.
Und danke an die Zuseher, dass Sie uns unterstützen, dass Sie dieses Gespräch bis zum Schluss angesehen haben, denn es war tatsächlich fesselnd. Und Sie haben gerade in der letzten Antwort, was ja auch ein Teaser für unser nächstes Interview sein wird, schon gehört, Frau Alice Weidel, die Spitzenkandidatin der AfD, sie hat tatsächlich konkrete Programme und damit zeigen Sie vor, wie es besser gehen könnte. Und dieses, das ist ja nicht möglich, wird damit Lügen gestraft. Es bleibt also spannend, es ist verständlich, warum Alice Weidel zur Zielscheibe des gesamten politischen Establishments geworden ist. Bleiben Sie dran, beim nächsten Mal geht's weiter bei Auf 1.